Pause machen, das ist etwas, was unsere Expertinnen und Experten von der Psychohygiene auch immer wieder mal empfehlen. Und darum machen wir jetzt die über die Festtage mit unserem Podcast. Am 5. Januar sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Folge von der Ruth Stutz zum Thema Wort, Hand, Macht. Aber wir lassen dich jetzt nicht einfach warten bis dann, sondern empfehlen dir ein anderes Podcast-Format von ERF Medien, nämlich «Endlich leben». Das ist ein Podcast, der sich mit der Endlichkeit der Lebenszeit beschäftigt. Ich wünsche dir ganz viele besinnliche Momente dabei.
Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen Sie mit Ihrer Endlichkeit um?
Ich lese mega gern, aber in meinem vollen Alltag kommt das einfach viel zu kurz. Ich arbeite eigentlich nur in den Ferien, um ein Buch ganz fertig zu lesen. Jetzt habe ich aber wieder mal eins geschafft. Und zwar nicht einmal in den Ferien, sondern mitten in meinem normalen Alltag. Ich konnte das Buch einfach fast nicht mehr aus den Händen legen. Es hat mich gepackt und auch zutiefst bewegt. Das Buch von Doris Büchel «Wie lange ist nie mehr?». In diesem Buch nimmt einem die Schriftstellerin mit auf ihre ganz persönliche Reise, wo sie sich mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandersetzt. Aber sie nimmt einem auch mit als Sterbebett von ganz vielen verschiedenen Menschen. Weil Doris Büchel geht seit ein paar Jahren regelmässig ins Hospiz oder auch zu sterbenskranken Menschen heim und führt mit ihnen Gespräche über ihr Leben. Das Resultat von diesen Gesprächen ist dann ein Brief, den sie den Patientinnen und Patienten überreicht. Würdezentrierte Therapie, sagt man dem. Ich habe es eigentlich schon gewusst, bevor ich das Buch überhaupt gelesen habe. Doris Büchel will ich unbedingt in meinen Podcast einladen. Weil schon nur der Titel von diesem Buch hat mich enorm angesprochen. Und ich habe gefunden, der passt doch super zu «Endlich leben». Gesagt, getan. Und ich freue mich fest, dass sie zugesagt hat. Ich wollte von der Doris unbedingt wissen, wie das ist, wenn man am Sterbebett von Fremden sitzt. Und da hat sie von ihrem allerersten Mal erzählt, wo sie ins Hospiz gegangen ist. Sie sei unnervös gewesen.
Oh mein Gott, ja. Und dann bin ich halt einfach eben in das Zimmer dann rein, zu der Elsa. Und dann bin ich zu der Elsa angeguckt und es ist alles abgefallen von mir. Ich bin ganz ruhig geworden. Und wir hatten so ein schönes Gespräch gehabt, und es war so eine schöne Begegnung gewesen. Und ich wusste, ich bin jetzt genau am richtigen Ort und ich mache genau das Richtige.
Wie gesagt, die Begegnung mit der Elsa war erst der Anfang. Mittlerweile hat Doris Büchel ganz viele Gespräche mit Sterbenskranken geführt. Mich hat es Wunder genommen, was sie dann persönlich aus all diesen Begegnungen rausnimmt und was ihr Wunsch ist mit diesem Buch.
Dass man einfach über das Sterben und den Tod reden kann. Weil ich bei allen diesen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, noch nie im Nachhinein das Gefühl gehabt, es war jetzt, glaube ich, nicht so gut gewesen, dass wir über das geredet haben. Hätten wir jetzt, glaube ich, gescheiter nicht. Es ist immer das Gegenteil. Immer.
Mich hat die Begegnung mit der Doris Büchel berührt und ich hoffe, es kommt ein bisschen etwas von dem auch über, wenn du den Podcast hörst. Ich bin Evelyn Gutknecht. Schön, bist du dabei. Ich freue mich mega, Doris Büchel, dass du bei mir zu Besuch bist. Normalerweise gehe ich ja sehr häufig zu den Leuten heim oder dort, wo sie arbeiten, auf Besuch. Aber heute bist du zu mir auf Pfäffiken gekommen, extra vom Fürstentum Liechtenstein. Hast du einen Weg hinter dir?
Ja, aber ganz entspannt. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, dass ich mit dir eintauche. Einerseits in dein Buch, andererseits auch in deine Geschichte, in dein Erleben, das, was du in den letzten Jahren irgendwo auch gewälzt hast. Und danke dir schon jetzt für deine Offenheit, mit mir oder mit uns hier einzutauchen.
Mega gern.
Dein Buch heisst «Wie lange ist nie mehr? Leben im Angesicht der Endlichkeit». Ich bin eigentlich wegen dem Titel, glaube ich, darauf gekommen, dich anzufragen, weil mein Podcast heisst ja «Endlich leben». Also da geht es ganz fest um die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Was heisst denn für dich «endlich leben»? Kannst du das so ein bisschen ausdeutschen?
Ja, da könnte ich jetzt ganz lange ausdeutschen. So viel Zeit haben wir nicht. Spontan kommt mir einfach in den Sinn, dass das Thema vor, ich sage jetzt vielleicht 6, 7, 8 Jahren, hat jetzt da, glaube ich, nicht speziell angeklungen bei mir. Und jetzt in den vergangenen drei Jahren, wo ich mich auch intensiver mit dem Buch und mit dieser Endlichkeit befasst habe, ja, seither nimmt das ganzen grossen Anteil eigentlich von meinem Alltag ein, von meinem Denken, von meinem Fühlen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, weil ich vor, jetzt sind es dann bald 5 Jahre angefangen habe, regelmässig ins Hospiz im Werdenberg zu gehen. Mittlerweile habe ich andere Institutionen auch noch. Jetzt muss ich einfach schon aufpassen, dass ich nicht zu viel reinpacke. Jedenfalls vor etwa 5 Jahren habe ich angefangen, als Anwenderin von der würdezentrierten Therapie im Hospiz im Werdenberg zu arbeiten. Und habe regelmässig Begegnungen gehabt mit Menschen wirklich im allerletzten Lebensabschnitt. Und ja, wie soll ich jetzt das sagen, also auf die Schnelle. Am Anfang ist es natürlich so gewesen, dass ich einfach meine Arbeit als Autorin so gut wie möglich machen wollte. Ich habe mich gut auf Gespräche vorbereitet und dann probiert so gut wie möglich das dann zu beschreiben, was ich dort erlebt habe. Aber es ist immer eine gewisse Distanz zwischen diesen Menschen und mir gewesen. Und es hat doch eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass wir ja eigentlich genau gleich sind. Wir sind einfach auf der anderen Seite gerade oder an einem völlig anderen Punkt im Leben. Ja. Und ich glaube, das war im Endeffekt, wo das angeregt hat, mich eben mit meiner eigenen Endlichkeit, überhaupt mit der Endlichkeit zu befassen. Und ich lang geschwätzt, gell?
Nein, das ist alles gut. Du hast einiges jetzt angesprochen, wo unsere Hörerinnen und Hörer werden denken, oh, spannend, da will ich mehr wissen und da wollen wir unbedingt auch mehr drauf eingehen. Mhm. Du hast von der würdezentrierten Therapie geredet, du hast von den Menschen geredet, die du besuchst in der Hospiz. Auf das alles kommen wir in den nächsten Minuten. Ich möchte zuerst jetzt nochmal bei deinem Buch bleiben, weil das ist eben der Grund, warum ich dich überhaupt angefragt habe. Ich habe dieses Buch auch gelesen mittlerweile und muss wirklich sagen, es ist eines von diesen Büchern, wo mich so berührt hat, wie schon lange kein anderes mehr. Eben weil es einem so auf eine Reise mitnimmt, auf deine Reise, wo du dich eben mit dieser Endlichkeit ganz fest auseinandersetzt, was es mit dir macht und wo man auch immer wieder liest von diesen Begegnungen im Hospiz. Jetzt der Titel, wie lange ist nie mehr? Warum der Titel? Das hat ja auch eine Bedeutung,
genau,
oder?
Genau. Ja, das ist noch interessant mit dem Titel, wie lange ist nie mehr? Es löst sich auf im Buch, aber ich glaube, ich darf das spoilern. bevor ich überhaupt einen einzigen Satz von dem Buch geschrieben habe, ist mir völlig klar gewesen, das Buch muss so heissen. Also quasi, wenn das wirklich ein Buch gibt, muss es so heissen. Es ist ein Satz gewesen, den ich mir in meiner frühen Kindheit ganz oft gestellt habe. Ich hatte eine Phase, wo ich als Mädchen einmal im Bett gelegen bin am Abend und gedacht habe, wenn ich jetzt einschlafe und nie mehr verwache, nie mehr verwachen. Dann, wenn mit Mann am Morgen nur noch aus dem Bett lupfen und können mich gerade ins Arg liegen. Und dann bin ich einfach parat. Also dann, genau, haben sie keine Zeit, niemand mehr Arbeit mit mir. Und was mich, aber das Todsein oder Sterben ist für mich völlig abstrakt gewesen. Also es ist gar nicht so das, was mich so interessiert hat am Ganzen. Darum kann ich es, glaube ich, auch so erzählen, weil der Sarg oder so, der hat mir jetzt gar keine Angst gemacht.
Das ist nicht etwas Bedrohendes gewesen.
Gar nicht. Aber die Frage, ja, nie mehr. Also, wie lange ist denn nie mehr? Das ist für mich so, das hat mich so total beschäftigt.
Das ist eine riesige Forderung als Kind. Also als Erwachsene ja auch, aber als Kind sowieso. Oder?
Und ich habe mich einfach an das Gefühl so gut erinnert, das ist mir so fest geblieben. Ja, wie lang ist denn nie mehr? Also, das hat mich einfach fasziniert und beschäftigt.
Ist das etwas, was dich heute immer noch beschäftigt, der Gedanke, nie mehr?
Ja.
Ist das etwas, was du noch bewegst?
Ja, ich glaube gerade aktuell schon, weil gerade vor wirklich wenigen Tagen mein Papa gestorben ist. Er war zwar fast 89 gewesen, aber noch so vital im Kopf und körperlich. Und er ist wirklich ganz ohne Anzeichen, also bei Kaffee und Kuchen bei mir daheim, einfach am Tisch zu quasi eingeschlafen. Und da kommt mir, ist das wieder aktueller, als es jetzt war, die vergangenen Monate. dass ich einfach denke, das ist schon verrückt. Gerade noch sitzt ein Mensch, der so ein reiches Leben hatte.
Mhm.
Gerade noch sitzt er am Tisch und er hat noch einen Witz erzählt.
Wahnsinn.
Und gerade ist er nicht mehr da.
Mhm.
Und wirklich einfach nochmal so, das, wo ist er denn? Und wann genau ist er gegangen? Ist es dort gewesen? Ja, da würde ich jetzt, glaube ich, zu tief gehen. Aber eben, immer sind ja ich und mehrere Familienmitglieder sind ja bei ihm gewesen und rund um den Tisch gesessen. Also, wann ist der Moment, wo er wirklich gegangen ist? Einfach so, das sind jetzt natürlich wieder Fragen, die mich noch jetzt auch wieder beschäftigen.
Mhm. Ja. Und ich finde es umso eindrücklicher, dass du heute da bist, Doris, obwohl du eben gerade so einen Verlust erlebt hast vor wenigen Tagen, eigentlich auch so ein bisschen im Ausnahmezustand bist, mit Beerdigung organisieren, was es da alles zu tun gibt.
Also ja, danke, ich trotzdem. Ja. Genau, du hast mir das Angebot gemacht, dass wir das verschieben könnten, aber eben die Beerdigung hat schon stattgefunden und es geht mir gut. Und es ist auch ein grosser Trost, dass der Papa natürlich so hätte können gehen, wenn er sich da immer gewünscht hat.
So eigentlich mit seinem Leben, ohne Leiden.
Ja. Genau. Mhm. Und eben mit fast 89. Aber ja, im Endeffekt, das ist der Papa. Und es gibt nur einen Papa für einen selber. Die Lücke kann niemand füllen. Aber nein, ich bin gerne da. Alles gut, danke.
Du gehst jetzt seit 2021 gehst du regelmässig ins Hospiz. Mhm. Du machst dort die würdezentrierte Therapie. Jetzt kennen das vielleicht nicht alle. Mhm. Also das Ziel von der würdezentrierten Therapie ist es, die Würde der Betroffenen zu stärken, indem sie eben die persönliche Lebenserfahrung und Lebensweisheit irgendwo, indem man das tut, wertschätzen. Das ist jetzt einfach mal so ganz grob
abgebrochen.
Kannst du mehr dazu sagen, was heisst das im Detail?
Also ich kann vielleicht hinten anfangen. Das Resultat von meinem Besuch ist ein Brief. Offiziell nennen sie es, glaube ich, Dokument oder Schriftstück. Da finde ich jetzt persönlich ein bisschen technisch, weil man kann sich es wirklich wie einen Brief vorstellen. Es ist analog, ausgedruckt auf ein schönes Papier. Nicht von Hand geschrieben zwar, schon auf meinem Laptop, aber eben gleich in einem schönen Kuvert. Und der Brief überreiche ich am Schluss dem Menschen, der mir erzählt hat. Oder ich sage jetzt vielleicht der Einfachheit halber, ein Patient oder eine Patientin.
Mhm.
Genau, das ist mal, also
das,
genau.
Ist das Ergebnis, das ist Ergebnis, rauskommt.
Ja. Dass man ein weiss oder sich ein bisschen besser vorstellen kann, was da ist. Und damit der Brief zustande kommt, führe ich Gespräche. Und in diesen Gesprächen geht es geht es eher so im ersten Teil vielleicht so ein bisschen ums Biografische, nochmal zurückschauen auf schöne Momente, auf prägende Momente. Was macht die aus? Ich meine, klar, der Mensch liegt jetzt vielleicht in dem Bett, ist vielleicht, wie soll ich sagen, zeichnet von einer Krankheit, aber er ist ja immer noch der Mensch.
Mhm.
Er ist ja immer noch der gleiche. Sicher, die Krankheit überdeckelt jetzt vieles, aber alle Erlebnisse oder alles, was man gelernt hat, das ist ja immer noch in einem.
Mhm.
Und mir geht es so ein bisschen darum, das wieder ein bisschen vorzuholen. Weil eben oftmals in dieser Phase, wo die Menschen sind, geht es einfach ganz fest um die Krankheit.
Also es sind alles Menschen, die wissen, dass sie gleich werden sterben,
genau.
Oder?
Also
dann sind sie im Hospiz.
Genau.
Oder vielleicht auch daheim. Du besuchst sie ja, glaube ich, nicht nur im Hospiz, sondern auch daheim.
Genau, manche sind noch daheim oder bleiben auch daheim. Manche sind im Hospiz, manche sind auf der Palliativstation. Aber sie wissen alle, dass sie sich wirklich mit dem nahenden Versterben müssen, jetzt auseinandersetzen.
Ja.
Und eben genau im ersten Teil des Gesprächs geht es wirklich, schauen wir noch ein bisschen zurück auf das reiche Leben. Und dann im zweiten Teil geht es schon ein bisschen konkreter, auch ein bisschen um die Zeiten nach. Man kann sich so vorstellen, man kann eben den Brief jemandem oder mehreren Personen widmen.
Mhm.
Und man sagt, wir auch am Anfang besprechen, für wer soll das sein. Und dann gehen auch meine Fragen ein bisschen dahin, eben, hast du vielleicht noch konkrete Wünsche für die Menschen, die den Brief nachher bekommen?
Ja.
Oder was hast du im Leben gelernt, wo du gerne weitergeben willst? Vielleicht möchtest du vielleicht noch Danke sagen für etwas? Genau.
Und warum gibt das diesen Leuten Würde zurück? Mhm. Also, ja, was bewirkt es?
Genau, weil es klingt so banal, oder? Ich sitze quasi als fremde Person, also ich sage jetzt einfach als Bett von einem Menschen, du in Sachen fragen und das soll jetzt Würde geben. Also, das klingt auch ein bisschen abstrakt, verstehe ich. man kann sich es vielleicht so vorstellen, ursprünglich ist die Methode, weil das ist eine erforschte, etablierte Methode, die man dann lernen kann. Ursprünglich ist es eigentlich für Menschen entwickelt worden, die in dieser Phase vom Leben eben vielleicht mit einem gewissen Würdeverlust zu kämpfen haben. Ja, kämpfen ist auch wieder ein grosses Wort, aber man kann sich es vielleicht an einem konkreten Beispiel so vorstellen, wenn du vielleicht ein jüngerer Mensch noch bist, der eigentlich vermeintlich mitten im Leben steht, vielleicht bist du so ein Naturbursche oder ein Naturmeidli, bist immer draussen, bist vital, fit und für das bist du auch bekannt und dann plötzlich bist du so gezeichnet von einer Krankheit, liegst im Bett, bist angewiesen auf andere und das macht logischerweise etwas mit einem. Und möglicherweise kann das dazu führen, dass du plötzlich denkst, ja, du willst eigentlich einfach nur noch gehen.
Dich auflösen.
Genau. Und du denkst vielleicht, ja, was nütze ich überhaupt noch? Ich bin ja allen nur noch im Weg. Ich bin ja nur noch eine Belastung für alle. Und das deckt eben quasi all das Reiche, was du hast in deinem Leben, alles, was du dir vielleicht aufgebaut hast, alle Menschen, die du inspiriert hast, das überdeckt das. Und ich probiere das in diesem Gespräch wieder vorzuholen. Indem ich eben sage, ich verstehe das, dass du jetzt so fühlst, aber ich will einfach gerne den Menschen kennenlernen, wo eben du auch bist und erzähl mir ein bisschen von dem. Und das Spannende ist eben beim Gespräch, ich nehme das alles auf und dann gehe ich heim und tu das mal schreiben und in eine Form bringen und dann gehe ich eben wieder zu dem Patienten, zu dieser Patientin und dann tu ich das vorlesen. Und ich weiss nicht, wer das schon mal erlebt hat, dass man die eigene Geschichte vorgelesen überkommt. Da passiert etwas. Und das spüre ich regelmässig, wenn ich den Menschen vorlese. Sie richtet sich wie innerlich nochmal ein Stück weit wie auf. Und schön oder am schönsten ist für mich, und das passiert eben relativ oft, dass jemand dann am Schluss sagt, wow, da haben sie jetzt so schön geschrieben, das berührt mich jetzt gerade mega. Und dann kann ich nie sagen, ja, das habe ich schon geschrieben. Aber das ist im Fall ihre Geschichte, das haben sie mir so erzählt. Ich habe das eigentlich jetzt nur aufgeschrieben. Und der Moment ist so wertvoll, weil dann merken sie so, ah ja, mein Leben war ja gar nicht so langweilig gewesen, wie ich jetzt gerade gemeint habe. Oder
ich konnte wirklich etwas hinterlassen genau. Oder bewegen bei Menschen.
Genau,
ja.
Genau. Da gibt es ja wirklich Leute, die mich gerne haben, die mich schätzen für das oder das.
Gibt es dann wieder ein eine neue Dankbarkeit bei diesen Betroffenen? Oder wie
ja,
es?
Oder vielleicht eine neue, ich will jetzt das gar nicht zu gross. Also wenn das tut ja nicht, ich kann ja nicht eine Biografie verändern. Oder das ist jetzt auch nicht so... Man muss sich es vielleicht auch gar nicht so riesengroß vorstellen. Vielleicht ist es auch einfach ein Funken, den man nochmal haben kann. Oder wie, dass man vielleicht in eine Versöhnung, in eine gewisse Versöhnung mit sich selber reichen kann. Vielleicht ist man davor gerade noch so am Hadern gewesen und hat eben gedacht, ah, oh, eben, es kann mir jetzt gar nicht schnell genug gehen.
Was nützt sich überhaupt?
Was nützt sich überhaupt ja. Noch, genau. Und dann langt vielleicht wie der Funken, um einfach nochmal ein bisschen Mut fassen.
Ja.
Oder eben auch das Wissen, eigentlich einem selber tut es gut, aber auch das Wissen, ich habe das jetzt jemand hinterlassen können, es steht jetzt geschrieben. Und der oder die kommt das jetzt über. Also etwas bleibt von mir. Das macht etwas mit einem.
Ja, das glaube ich. Ein ganz schöner Gedanke.
Genau.
Jetzt erinnerst du dich ja sicher an dein allererste Mal, wo du so ins Hospiz gegangen bist und eine Patientin oder einen Patienten besucht hast. Eben, das ist ja so eine Situation, ich behaupte jetzt mal, die allermeisten Leute würden das jetzt nicht freiwillig suchen, so einen Besuch in einem Hospiz. Weil man weiss ja, man trifft jetzt da jemanden, der gezeichnet ist von Krankheit, gleich wird sterben, dann hat man ja irgendwo wahrscheinlich auch ein bisschen Berührungsängste oder man weiss nicht, was darf ich jetzt da sagen, dass sich jemandem nicht zu nahe treten. Wie ist es dir gegangen von der ersten Begegnung?
Ja, die erste Begegnung mit der Elsa werde ich natürlich nie vergessen und ich weiss, dass ich Elsa darf sagen, weil ich das auch mit ihrem Mann so abgesprochen habe. Ich muss vielleicht da anfangen, wo ich das allererste Mal überhaupt in so Spitze bin. hatte ich schon alle Zustände gehabt. Also da bin ich wirklich bin nervös geworden, also ein bisschen Schweisshände bekommen, ein bisschen Trocknungsmund bekommen, also habe wirklich reagiert. Und habe aber dann natürlich eben den Kurs gemacht für die würdezentrierte Therapie, habe mit diesen Ärzten geredet, bin dort wirklich aufgenommen worden in das Team, konnte alle Fragen stellen, habe viel Literatur gelesen. Also in der Theorie würde ich behaupten, bin ich wirklich super vorbereitet gewesen. Mhm. Aber was es emotional mit mir macht, konnte ich einfach null abschätzen. Und eben das Herz hat geklopft, die Symptome, wirklich so körperliche Symptome hatte ich. Oh mein Gott, ja. Und dann bin ich halt einfach eben in das Zimmer dann rein zu der Elsa und bin zu ihr, sie ist noch nicht im Bett gelegen bei der ersten Begegnung, sondern so auf einem Stuhl gesessen und hat mir so die Hand entgegengestreckt und ist wirklich so, schon recht zeichnend gewesen. Ist auch ein bisschen nur ganz wenig älter gewesen, ein Jahr oder zwei älter als ich. Und dann bin ich zu der Elsa angeguckt und es ist alles abgefallen von mir, ich bin ganz ruhig geworden. Und wir haben so ein schönes Gespräch gehabt und es war so eine schöne Begegnung gewesen. Auch dem neben mit den Angehörigen, mit ihrem Mann. Sie hat mir es wirklich einfach gemacht, Elsa. Und ich habe gewusst, ich bin jetzt genau am richtigen Ort und ich mache genau das Richtige. Mhm. Besser kann er es nicht beschreiben. Was genau, warum es so denn geworden ist, kann ich nicht sagen. Aber ich bin einfach so froh, habe ich mich überwunden und bin ich wirklich aus dieser Komfortzone raus und habe das gewagt. Weil sonst hätte es mir jetzt den ganzen Weg, den ich jetzt gegangen bin in den vergangenen Jahren und auch weiterhin werden gehen. Genau.
Ja.
Ja.
Das würde ich dann nachher unbedingt von dir auch noch ein bisschen hören. Weißt du, was ist so der Schatz, den du aus diesen Begegnungen rausnimmst? Aber jetzt nimmt es mich zuerst noch Wunder, also eben dann gehst du zu diesen Leuten und nachher, also die tun dir ja so Persönliches offenbaren, es sind so intime Momente, die du da miterlebst, die dich auf dich auch aufwühlen, weil du weißt, hey, jetzt hast du da jemanden vor dir, weißt nicht, ob sie noch mal siehst, die Person, oder? Die stirbt gleich, manchmal vielleicht junge Leute, alles Mögliche. Nachher, wie gehst du aus diesen Begegnungen raus? Was geht dir da nach? Wie gehst du heim?
Ganz verschieden. Und auch die Gespräche sind so individuell. Ich weiss natürlich nie, was kommt. Die werden ja zwar aufgeboten von diesen Institutionen, mit denen ich arbeite. Dort habe ich jeweils eine Bezugsperson und die tun natürlich vor mit mir auch reden, warum dass sie denken, der oder die Person könnte jetzt von dieser würdezentrierten Therapie profitieren. Aber im Endeffekt, eben, wenn ich dann in das Zimmer gehe, sehe ich den Menschen zum ersten Mal. Und dann sind da manchmal wirklich ganz, ganz tiefe, ganz berührende Gespräche. Mhm. Manchmal sind es aber auch, bleiben sie an der Oberfläche und sind wenig tief. Es ist sicher anders, wenn ich ein Mensch, der jetzt vielleicht wie mein Vater bald 90 gewesen wäre, gang besuchen, wo sagt, ich habe so ein reiches Leben gehabt, ich fühle mich bereit für diesen Schritt. Oder wenn ich zu jemandem eben jungem gehe, der vielleicht noch kleine Kinder hat, wo so mit aus dem Leben gerissen wird. Ich will es gar nicht werten, aber ja, manchmal auf dem Heimweg muss ich lächeln oder vielleicht so innerlich grinsen, weil man eben vielleicht, ist es auch noch lustig gewesen.
Das darf es auch, oder?
Ja, natürlich, genau. Und manchmal fliessen auch einfach Tränen, weil ich denke, was hat jetzt da für einen Sinn? Jetzt ganz ehrlich, wieso muss jetzt der Mensch da durch? Mit dem ganzen Umfeld. Und dann, ja, da habe ich eben auch gelernt, ja, dann weint es mit mir, aber das ist ja auch nicht schlimm. Im Endeffekt, jetzt greife ich dir vor.
Ja,
ich wollte sagen, im Endeffekt ist es einfach wie so, durch das, dass ja ich weiss, was kommt und der Mensch weiss, was kommt und das Umfeld weiss, was kommt, und wir nicht müssen wie um den heißen Brei herumreden, sondern die Sachen wirklich benennen können. Sterben, Tod. Ist es so klar für mich, ich kann den Menschen nicht retten.
Ja.
Ich kann den Menschen nicht retten. Aber was ich noch machen kann, ist eben der Funken, den ich vorher beschrieben habe. Den kann ich vielleicht noch geben.
Ja.
Und da ist einfach, da finde ich einfach schön. Und für das bin ich froh. Und auch wenn ich vielleicht mal eben muss weinen oder mir etwas vielleicht näher geht, das überwiegt im Endeffekt.
Hm.
Ja.
Du hast gesagt, eben, es ist wie klar, was kommt, nämlich das Sterben, oder? Ja. Findest du, ist es auch ein Stück in der Befreiung, wenn man einfach darüber reden und das benennen, ich sterbe und was macht es mit mir? Weißt, erlebst du es ja wahrscheinlich auch unterschiedlich. Leute, die es wirklich benennen, ja, ich sterbe. Andere, die vielleicht ich mit dem gleich noch nicht so in die Augen schauen, ja. Im Tod.
Also mir ist jetzt da, ich merke jetzt gerade, wenn du mich da fragst, dass mir, glaube ich, mega wichtig ist, auch wenn ich sage, ist einfach wirklich meine persönliche Erfahrung. Also ich will da überhaupt nicht, ich meine, eben, was weiß ich schon. Aber wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Erfahrung fragst, sage ich, ja, ich empfinde einen Unterschied, wenn jemand an einen Punkt kann kommen, wo er es benennen kann und wo er darüber reden kann. Als bei jemandem, der einfach noch hadert, wütig ist oder vielleicht einfach ja, nicht kann. In die Augen schauen und ich tue es 0,0 werten, weil eben, wie gesagt, was weiss ich schon. Und
wir wissen das natürlich nie mal,
wie ich dann mal wert sein in dieser Situation. Aber jetzt so als Frau, die dann am Bett sitzt und sich unterhaltet, merke ich schon, dass es einen Unterschied macht und es ist für mich natürlich auch darum erstrebenswert, das von diesen Menschen zu lernen. Weil für das sind wir ja unter anderem auch da, zum Lernen, zum von anderen Lernen. Und ich glaube, jeder hat doch den Wunsch, gut können zu gehen. Und wenn ich jetzt bei anderen Menschen sehe, ja, so fände ich es eigentlich schön, in einem gewissen Frieden, dann ist klar, ist das für mich natürlich auch erstrebenswert.
Ja.
Und dann frage ich mich natürlich heute, ja, was könnte ich vielleicht heute schon dafür tun, dass es vielleicht dann einmal so könnte eintreten.
Du hast etwas angesprochen, und ich unbedingt auch noch darauf eingehen möchte, nämlich von den Menschen lernen. Du hast so viele Leute besucht mittlerweile am Ende von ihrem Leben. Ich weiss nicht, wie viel. Was hast du es mal erzählt?
Ja, schon. Ich habe schon eine Ahnung, aber ich will es, glaube ich, gar nicht.
Ja, so einfach viele Menschen.
Viele, ja.
Viele ganz persönliche Geschichten mitbekommen. Ganz intime Momente irgendwo. Ja, was nimmst du? Was lernst du? Was hast du dir irgendwie selber gesagt? Oh ja, Doris, auf das. Das möchte ich mir wirklich mitnehmen. Das möchte ich mir aufschreiben. Das möchte ich nicht vergessen. Wahrscheinlich mehrere Sachen, oder?
Mehrere Sachen, genau. Es sprudelt natürlich gerade wieder in meinem Köpfchen. Also etwas ganz Banales, dass ich wirklich verstanden habe, wir Menschen sind einfach so verschieden. Und ich glaube, ich würde jetzt fast behaupten, ich bin jetzt noch nie eine gewesen, die jetzt wirklich fest gewertet hat oder so, aber natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Aber ich glaube, ich bin wie noch mal eine Spur toleranter und offener geworden. Wir haben so verschiedene Rucksäcke, so verschiedene Prägungen und gehen einfach so anders durchs Leben und natürlich darum auch so anders in den letzten Lebensabschnitt ein. Und die Toleranz, glaube ich, hilft mir auch in meinem Alltag jetzt immer wieder. Ich habe aber auch gelernt, Sachen umsetzen. Also ein Beispiel hast du genannt mit meinen Schreibauszeiten.
Ja, genau.
Und das habe ich auch an einen Patienten zu verdanken, wo ich ihm Briefe dann übergeben habe im Hospiz, hat er mir noch eine Liste vorgelesen, das beschreibe ich auch im Buch, was er dann, wenn er aus dem Hospiz kommt, alles noch will machen und erleben. Und ja, ich habe hier schon jahrelang immer meinem Mann gesagt, oh, ich würde so gerne einfach einmal im Jahr für ein paar Wochen fort. So irgendwo ins Wasser.
Go schreiben.
Und dann nach der Beerdigung bin ich wirklich heim und habe gedacht, Gott, auf was warte ich? Ich habe kein Kind, wir haben nicht einmal unseren Hund, wir sind eigentlich völlig frei. Und bin wirklich ans Internet und habe dann meine erste Schreibauszeit gebucht und das mache ich jetzt seither jedes Jahr im Mai. Also es ist jetzt, genau, ist jetzt etwas. Ja, also ich könnte jetzt ein paar so Beispiele sagen und ich glaube, ich lerne auch einfach immer noch
hast das Gefühl, lebst wie ein bisschen bewusster. Eben, das ist ja jetzt auch so etwas mit dieser Schreibauszeit. Du packst Sachen an, du tust nicht nur träumen, sondern probierst es auch anzupacken. Ja, das zeigt für mich eben so ein bisschen das Bewusstsein. Hey, ja, vielleicht, wer weiß, wie lange ich lebe, ich will es jetzt leben.
Genau. Ja. Ich finde es aber noch ein bisschen heikel, es klingt ein bisschen flosskelig, weißt, wenn man so sagt, ja, ich lebe jetzt bewusster. Also,
ist auch schwierig.
Ich weiß, es scrolle auch sinnlos durch Instagram.
Ja.
Also, weißt du, wo ich schon lange weiss, jetzt könntest du eigentlich einen Spaziergang im Balkon machen, aber...
einen Baum umarmen. Ja, genau.
Ist alles toll, aber ja, funktioniert halt bei mir jetzt nicht jeden Tag. Aber, also was, glaube ich, für mich noch einen grossen Unterschied macht zu vorher, ist, ich habe viel weniger Angst vor dem Leben.
Vor dem Leben, ja. Nicht vor dem Sterben. Ich dachte, ich habe viel weniger Angst vor dem Sterben. Weil du dich so damit auseinandersetzt.
Ja, nein, also ja, vor dem Sterben. Ja, nein, also spontan ist jetzt wirklich auch vor dem Leben. Weil,
ja.
Also ich mache sehr viele Biermacherin, aber ich habe immer zuerst Angst und denke mir, oh nein, das kann ich nicht.
Mhm.
Und dann tue ich mich aber gleich überwinden zum guten Glück und mache es dann doch. Aber lang ist halt immer das Hadern gewesen. Aber wie jetzt nach dem Podcast mit dir zum Beispiel, wäre jetzt vor 2, 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich auf dem Heimweg, hätte ich gedacht, oh nein, und du hast zu lang geredet oder das hast du vergessen. Oder
so die Selbstkritik auch.
Sehr, sehr, genau. Und da ist im Fall viel, viel, viel weniger.
Schön.
Viel weniger und das ist so schön.
Und das hat damit zu tun, dass du eben findest, hey, das Leben ist kurz, ich will es anpacken, ich will irgendwie mich an die Menschen fragen.
Ja, also im Endeffekt ist es ja also wenn ich da bewusst ja hätte entscheiden, hätte ich mir ja schon viel früher entschieden, ich höre jetzt auf mit dem Hadern.
Ja.
Also es muss ja etwas anderes, es hat es jetzt wie mit mir gemacht, ich bin jetzt einfach an einem anderen Punkt. Warum genau und ob es jetzt wirklich mit dieser Auseinandersetzung zu hat, ich vermute es jetzt mal, weil es kann fast kein Zufall sein. Ja, dass ich glaube einfach auch ein bisschen mehr verstanden habe, nicht nur mit dem Intellekt, sondern auch mit dem Herz. Hey, manchmal machst du dir so Sorgen um so ein Kabis. Im Endeffekt landen wir dann alle wieder am gleichen Ort und sind wir doch alle gleich. Und
hat es auch damit zu tun, so das neue Fokus auf was ist eigentlich wichtig und was ist unwichtig? Gehe ich das ein bisschen raus?
Ja.
Also ich könnte mir jetzt noch vorstellen, eben, wenn du so viele Leute besuchst, die am Ende vom Leben stehen, dann geht es ja in diesen Gesprächen wahrscheinlich schon auch fest so um die Essenz vom Leben, oder? Das hörst du wahrscheinlich dann immer wieder. Was ist wichtig gewesen im Leben von diesen Menschen? Dass du dann vielleicht selber einbleibst, hey, ja, was ist denn eigentlich wirklich wichtig?
Ich finde, das ist im Fall noch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil also bei der würdezentrierten Therapie sagt man so ein bisschen, ein Kriterium für eben, wenn man denkt, ist jetzt das vielleicht ein Patient oder eher nicht, geht es darum, die Lebensdauer, sagt man, sollte jetzt nicht mehr viel länger als vielleicht etwa ein halbes Jahr sein, aber auch nicht viel kürzer als etwa 2 Wochen.
Mhm.
Aber natürlich haben wir das auch, also die Ärzte, die mir dann aufbieten und das Pflegepersonal, die haben da schon, können das schon besser natürlich, aber genau kann man es ja nicht so sagen.
Mhm.
Und darum kommt es dann auch manchmal vor, dass ich vielleicht bei jemandem noch fast ein bisschen früh genug komme. Bei anderen bin ich auch schon fast ein bisschen spät genug dran gewesen. Aber was ich eigentlich erzählen möchte, ist, du merkst einen Unterschied im Gespräch. Also je näher dazu, dass ich bei jemandem bin, desto mehr geht es wirklich um die Essenz.
Mhm.
Und je weiter weg ich jemanden besuche, desto mehr geht es noch wirklich um alles Mögliche drumherum.
Mhm. Spannend.
Und das finde ich schon noch spannend.
Also tut sich immer mehr zuspitzen dann auch. Und die Essenz, was würdest du sagen, was ist denn die Essenz vom Leben?
Mhm.
Oder was wird viel genannt?
Also vom Leben
auch. Genau.
Das wäre mir jetzt
genau, das wäre
jetzt grosse
Frage. Ich muss es ein bisschen runterbrechen. Ja. Was wird viel genannt von den Leuten? Was nimmst du denn damit so ein bisschen mit?
Mhm. Also schon eben, auch, dass das einfach sehr, sehr, sehr individuell ist. Aber wenn ich jetzt einen Versuch machen müsste, dann ist es schon, sind schon am Schluss Begegnungen und Menschen, die bleiben.
So Beziehungen, ja.
Mhm. Also da liest und hört man ja viel, aber das bestätigt sich jetzt wirklich bei mir auch.
Ja. Jetzt im Podcast «Endlich leben» gehe ich auch immer der Frage nach, hey, wie kann Spiritualität, wie kann Glauben irgendwo auch eine Ressource sein, gerade am Ende auch vom Leben oder dann, wenn jemand gestorben ist, in der Trauerverarbeitung. Hast du auch mit Menschen schon zu tun gehabt, wo du gemerkt hast, hey, mal, die haben irgendwo da einen Zugang mhm. zu Spiritualität, zu Glauben, und wie hast du es dort erlebt? Weißt, hast du das Gefühl, mal, da hast du etwas gespürt davor, dass das eine Ressource sein kann?
Ja, im Fall sehr, muss ich sagen. Also das ist auch etwas, wo mich schon auch prägt. Das Gespüre, ich nenne sie in meinem Buch, glaube ich, Anker. Weil ich persönlich will jetzt gar nicht auf Gott oder auf Buddha oder auf oder ha. Das, ja, ist auch sehr individuell. Aber ich habe schon gespürt, wenn jemand so einen Anker hat, dass das hilft.
Mhm.
Also die Erfahrung mal habe ich schon gemacht.
Also das hilft im Akzeptieren oder im einfach so den Weg gehen vom Loslassen?
Ich erfahre es so, dass du natürlich in dieser Phase, wo ich die Leute besuchst, haben sie natürlich auch sehr viel Zeit, weil sie können nicht mehr wie mir. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, ja, heute ist jetzt nicht so mein Tag, dann gehen wir unsere Strategien nehmen, gehen laufen oder gehen ein Stück Schwarzwälder-Torte essen oder was auch immer. Das fehlt. Also du musst dich sehr fest, du hast sehr viel Zeit, um mit dir selber dich beschäftigen. Und was ich erlebe oder spüre oder so interpretiere, ist einfach die, die so wie eben so einen Anker haben, dass sie wie mehr in der Ruhe sind. Und dass es ein bisschen auch gegen Ängste, so bei Ängsten kann helfen, nicht gegen Ängste, aber in Ängste kommen, dass es halt kann helfen kann, wenn du bettest oder das Ritual hast für dich.
Dass du ein bisschen mehr in Frieden dann vielleicht über die Situation.
Mehr Frieden spüre ich dort, ja. Mhm.
Spannend.
Und ich habe in meinem Leben nicht immer einen Anker gehabt. Und habe aber auch durch die Erfahrungen und die Begegnungen wie gespürt, dass ich meinen Anker wieder bewusster wahrnehmen und auch pflegen.
Mhm.
Also vor allem auch eben, mir geht es jetzt gut, ich bin vital, gesund, alles so weit im Lot. Aber genau eben auch dann, weil ich gern möchte sein, wie die Menge von diesen Menschen, die mir das so ein bisschen vorleben.
Mhm.
Weil wenn ich mal in so einer Situation bin, möchte ich auch gerne so einen Anker haben.
Magst du dir erzählen, was für dich der Anker ist oder kann sein? Oder
eigentlich gar nicht unbedingt, nein.
Das ist gut.
Nein, das ist jetzt für mich etwas Persönliches, spüre ich gerade.
Mhm.
Genau.
Das ist doch gut. Ja. Was ich auch ganz spannend finde, in deinem Buch, du hast ja dir eine To-Be-Liste erstellt. Mhm. Also eine Liste, wo ganz viele Sachen draufstehen, wo du eigentlich aus dem ganzen Prozess von dem Verarbeiten mit diesen Begegnungen, wo das bei dir, ja, dich dazu geführt hat, diese Liste zu schreiben. Magst du so 1, 2, 3 Beispiele geben, was auf dieser Liste steht?
Ja, ich weiss noch gut, wo ich die Taste gehauen habe, dort hat es wirklich gerade gesprudelt. Also die To-Be-Liste sind viele Fragen, wo mir quasi fürs Leben helfen, aber sie gehen auch eben ums Sterben. Also die Fragen, die sich ums Leben drehen, was fällt mir jetzt spontan ein? Zum Beispiel, wie möchte ich alt werden? Aber auch, was für eine alte Frau möchte ich mal denn sein, wenn ich denn das Glück habe, dass ich das schaffe? Und was mache ich heute schon dafür? Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit dem Anker, oder?
Mhm.
Also ich kann nicht einfach, solange ich fit und gesund und zweg bin, das völlig ignorieren und dann aber das Gefühl haben, jetzt müssen wir gerade da sein, wenn man den braucht.
Mhm.
Oder auch eben wie so ganz banale Sachen, die ich auch nicht selber erfunden habe. Also, wie verbringe ich überhaupt meinen Alltag? Wie möchte ich meinen Alltag verbringen? Mit was verbringe ich meine Zeit? Meine Güte, das sind jetzt
eben die Sachen, die wir dann umheimlich in den Sinn kommen. Aber
also ich habe ja sonst dein Buch da. Ich könnte auch noch zwei, drei rauspicken, aber ich glaube, man merkt gut, in welche Richtung dass es geht. Das sind sehr viele Fragen eigentlich zur Selbstreflexion, ja. Um sich zu überlegen, wie will ich mein Leben gestalten, was ist mir wichtig im Leben, mit wem will ich meine Zeit verbringen. Ja, einfach ganz viele Fragen, die dich eigentlich, oder der Leser, die Leserin auch dazu sollen bringen, sich mal auseinandersetzen mit dem Alltäglichen oder?
Wir haben neulich einen Leser erzählt, er sei jetzt 3 Wochen auf einer Veloreise gewesen und hat das Buch mit, hat es zum 3. Mal gelesen, was ja schon ein riesen Kompliment ist. Und dann hat er wirklich sich vorgenommen, eine Frage nach der anderen. Und manchmal hat es ihn wirklich angeschissen. Er hat wirklich gedacht, nein, muss ich jetzt hier bei dem Velofahren in dieser schönen Gegend mich mit dieser Frage. Und dann hat er mir einfach so fest gedankt, weil er hat es wirklich gemacht, noch nicht alle Antworten wirklich gefunden, aber hat wirklich sich jede Frage mal vorgenommen und hat ihn so berührt und hat wirklich das Gefühl, es hat ihn weitergebracht und das ist ja schön. Ein viel schöneres Kompliment kann ich ja nicht mehr bekommen.
Ja.
Aber eben, was vielleicht noch ist, es sind eben auch Fragen rund ums Sterben, also auch was soll mal mit meinem toten Körper passieren? Ja, schau, jetzt habe ich gerade ein bisschen Lücken im Kopf, aber...
Soll ich schnell die Seite aufmachen, schau, es vielleicht würde es helfen, gell?
Dass ich da nicht rumgehe.
Weisst du gerade Zeiten zu haben?
Nein.
Also,
testig sitzen und
testig. Genau. Zum Beispiel, wie kann ich mein Sterben mitgestalten? Mhm. Was soll an meinem Sterbebett passieren, was nicht? Wo möchte ich sein, wenn ich mich nicht mehr allein versorgen kann? Welche professionelle Unterstützung und Hilfe möchte ich dann in Anspruch nehmen? Habe ich alles geregelt oder nicht? Also wirklich auch ganz viele sehr konkrete Fragen,
genau.
Die man sich stellen kann rund um Sterben und Loslassen. Und
bin jetzt gerade, wenn ich das noch darf, schnell einhängen darf, bin ich gerade noch ein bisschen froh, weil du gerade die Frage, wo will ich vielleicht auch mal sein? Weil ich glaube, wir wissen alle, ich glaube, wenn ich 10 oder 100 Menschen fragen, wo würdest du, wenn du die Wahl hättest, gerne sterben, sagen wahrscheinlich schon die allermeisten daheim. Und jetzt auch seit meiner Zusammenarbeit, also ich bin jetzt im Hospiz in Werderberg, das habe ich erwähnt, ich bin jetzt auch im Hospiz in St. Gallen, ich bin im ganzen Liechtenstein unterwegs, auf der Palliativstation in Altstetten. Und was ich auch jetzt gelernt habe, ist, dass ganz viele einfach zum Beispiel noch gar nicht recht wissen, was ist jetzt genau Palliativ und was ist jetzt genau ein Hospiz. Und ganz viel ist es immer noch an so einer Hemmschwelle mit so einem Hospiz. Und für so ein Hospiz ist es eigentlich so, dass oftmals die Leute wie fast ein bisschen spät kommen. Also manche sind dann wirklich fast nur noch eine Nacht dort. Was ich aber auch jetzt schon wirklich einige Mal gehört habe, ist, wenn ich das gewusst hätte, wie das ist in so einem Hospiz, hätte ich mir das schon viel früher überlegt.
Das ist eigentlich ein schöner Ort, wenn man das so sagen darf, oder?
Es ist eben ein guter Ort. Oder? Es ist eben eigentlich ein guter Ort und darum habe ich wie so gedacht, was mein Wunsch wäre, wenn ich jetzt einen Wunsch äußern könnte, ist, dass man sich wie früher mal schon mit dem befasst. Man könnte ja zum Beispiel auch einfach mal eins anschauen. Oder wenn man vielleicht eine Diagnose hat, einfach sich mal, anstatt einfach immer gerade sagen, ja, daheim. Es ist eben nicht alles nur zum Vorteil daheim. Es ist natürlich wunderschön, wenn das geht, wenn man das Umfeld hat und die Möglichkeit
hat. Und das Umfeld das auch mag tragen.
Und das Umfeld das mag tragen, etc., etc. Aber es kann eben auch wunderschön sein für einem selber und für alle rundherum, in einem Hospiz zum Beispiel. Und wenn das Buch oder jetzt eben auch so Podcasts ein bisschen dazu beitragen können, dass ich vielleicht jemanden für das einmal ein bisschen auf das rauf kann lupfen. Ich meine, ich bin ja eine, ich bin nicht diejenige, die jetzt die Botschaft verkündet, aber wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, würde ich sagen, ja, informiert euch mal. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die gut sind. Wenn man überhaupt die Wahl hat, mein Papa hat jetzt die Wahl nicht gehabt, ist gerade am Tisch zu, bei Kaffeekuchen eingeschlafen, ist auch schön. Aber ja, wir wissen jetzt eben nicht, wie es kommt.
Das ist so. Ist deine To-Be-Liste, eben das gibst ja einerseits der Leserin und der Leser an die Hand, aber es ist auch etwas für dich persönlich, wo du dich ganz fest auseinandergesetzt hast. Ist das etwas von dem Schatz, den du angesprochen hast, wo eben du bekommen hast durch all die Begegnungen, durch die Arbeit mit der würdezentrierten Therapie, dass du dir selber so viele Gedanken darfst machen, dich auseinandersetzen, dich auf den Weg machen.
Ja, wohl, den finde ich schon als Schatz. Also, ich habe im Moment das Gefühl, ich glaube, so nah, wie ich mir gerade jetzt bin ich mir, glaube ich, nie vorher gewesen. Was sicher auch mit dem Alter zu tun hat, eben Anfang 50, spielt vielleicht alles ein bisschen rein, aber ich habe mich wirklich noch besser kennengelernt in dieser Auseinandersetzung und da finde ich eigentlich etwas Schönes. Und ein weiterer Schatz ist sicher auch, dass ich mir viel mehr Verletzlichkeit zulasse als früher. Ich war so ein bisschen ein Typ, der gerne die Tendenz hatte, mir Sachen auch schön zu reden. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, das geht dann schon wieder vorbei.
Reiss dich zusammen.
Also. Reiss dich zusammen. Das tue ich nicht so blöd. Und das mache ich, glaube ich, nicht mehr oder viel weniger.
Bist du ein bisschen lieber zu dir selber?
Ja, zu mir selber. Oder eben, wie ich vorher gesagt habe, ja, wenn ich halt einmal muss brüllen. Oder wenn es mir mal übernimmt, wenn ich im Joggen bin oder im Schwimmen bin, weil mir wieder etwas in den Sinn kommt von einer Begegnung. Ja, so what? Viel weicher, habe ich das Gefühl, bin ich durch das geworden. Und ich mag mich recht gern so verletzlich.
Mega schön.
Ja.
Zum Schluss noch, Doris, was ist dein Wunsch mit deinem Buch? Was soll dein Buch bewirken, bewegen?
Ich glaube, eigentlich alles, was du mich jetzt netterweise auch gefragt hast und was ich jetzt eh schon hat dürfen erzählen. Ich habe einfach das Gefühl, die Reise, die ich beschreibe in diesem Buch, hat mich selber so viel weitergebracht. Und wenn ich durch das auch eben andere kann inspirieren, sich gewisse Fragen mal zu stellen, gewisse Sachen auch aufzuschreiben. Also eine von diesen Messages so zwischen den Zielen ist ja auch eben, nicht nur darüber nachdenken, sondern schreiben da ein paar Sachen auf für die Nächsten. Dass man ein bisschen die Hemmschwelle verliert, auch vor einem eben Hospiz zum Beispiel. Und dass man einfach über das Sterben und den Tod kann reden. Weil ich bei allen diesen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, noch nie im Nachhinein das Gefühl hatte, ist jetzt, glaube ich, nicht so gut gewesen, dass wir über das geredet haben. Hätten wir jetzt, glaube ich, gescheiter nicht. Es ist immer das Gegenteil. Immer. Ja, ein bisschen all diese Sachen, glaube ich. Und einfach leben.
Einfach leben.
Also
wir jetzt, doch einfach leben.
Jetzt sind wir da.
Ja.
Also, leben wir doch.
Machen wir. Danke vielmals, Doris, für dein wahnsinnig kostbares Buch. Danke, bist du da bei mir im Studio gewesen. Und ich wünsche dir, dass du wirklich einfach kannst leben und das Leben geniessen.
Danke vielmals. Alles Gute. Ich gehe jetzt gleich direkt an den See.
So gut.
Kommt noch schnell in den See.
Obwohl es gar nicht so Seewetter ist, aber es ist dir eben etwas sehr Wichtiges, gell, das Wasser.
Das Wasser, genau. Dann wenn ich schon in dieser Gegend bin, dann genau, gönne ich mir jetzt das noch.
Ein guter Schwung in dem Fall.
Ja. Danke.
Vielleicht bist du jetzt beim Hören lustig geworden auf der Doris ihres Buch «Wie lange ist nie mehr?». Dann kannst du es ganz einfach über ihre Webseite bestellen. Den Link kann ich dir in die Shownotes reintun. Und vielleicht hast du beim Hören von dieser Folge gedacht, das Gespräch, das müssen noch mehr Leute hören. Dann darfst du diese Folge mega gerne auch weiterempfehlen. Und du darfst Endlich Leben auch finanziell unterstützen. RF Media, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Danke vielmals für jeden Franken. Spenden, das geht ganz einfach über den Link in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen auch wieder dabei bist bei Endlich Leben. Ich bin Evelyn Gutknecht. Bis dann.
Endlich Leben, ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr auf rfmedien.ch/podcast.